Lasst uns jetzt still werden und aus Gottes Wort hören und lesen. Ich lese aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber, diesen ersten Tages der Woche, kam Jesus dorthin, wo die Jünger versammelt waren, und trat mitten unter sie, obwohl die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte zu ihnen: Nehmt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Thomas aber mit dem Beinamen Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Solange ich nicht in seinen Händen die Nagelwunden sehe und meinen Finger hineinlegen und meine Hand in seine Seitenwunde, werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie, obwohl die Türen verschlossen waren, und sprach: Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger hierher und siehe meine Hände an, und gib mir deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen.
Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du derjenige bist, der uns vorbereitet, der auch mich vorbereitet, Herr, weil ich jetzt natürlich ein paar mehr oder weniger kluge Sachen sagen könnte, aber was ist das? Einfach so reden, Schall und Rauch. Sagst, dass du sprichst, und dann geschieht das. Und das würden wir gerne erleben, Herr, in dieser Predigt. Das würden wir gerne erleben, dass du sprichst und in unserem Leben geschieht etwas. Friede, Vergebung von Schuld, Hoffnung. Ich will dich einladen, Herr, mich anzuhauchen, uns anzuhauchen, deinen Geist zu geben. Amen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne schläft. Und wenn ich mir das Wetter betrachte, dann schlafe ich fast noch lieber, ehrlich gesagt. Und tatsächlich ist es so, dass ich auch gut schlafe. Also ich konnte immer gut schlafen. Ich war als junger Mann, als ich bei der Bundeswehr war, in Hannover stationiert. Und dort hatte ich immer 24 Stunden Dienst und dann 48 Stunden frei. Und dann war die Herausforderung, so schnell wie möglich nach Dienstende zum Bahnhof zu kommen, in einen Zug zu steigen nach Frankfurt und dann irgendwo einen Platz zu finden, um die 3 oder 4 oder 5 Stunden, je nachdem, wie lange der Zug unterwegs war, dann zu schlafen, damit man die 48 Stunden richtig fit war. Und ich habe da wirklich überall geschlafen. Ich habe in Gepäcknetzen geschlafen, ich habe auf dem Flur geschlafen, ich habe auf dem Boden geschlafen. Ich konnte einfach immer gut schlafen. Der erste leichte Rückschlag kam, als unsere Kinder geboren wurden. Da hätte ich auch gut schlafen können, so denn die Kinder gewollt hätten. So. Aber tatsächlich, die erste Nacht, wo ich hätte schlafen können und wo ich nicht schlafen konnte, wisst ihr, was das für eine Nacht war? Es war die Nacht, Als meine große Tochter, die damals vielleicht so 16 war, am Abend vorher sagte, ich gehe jetzt mal mit Freunden weg. Und ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass ich schon weiß, wann sie wiederkommt, nämlich spätestens um 10. Das hat aber nicht funktioniert tatsächlich. Das war die erste Nacht, wo ich so richtig schlecht, ich glaube gar nicht geschlafen habe. Und als dann so um 1:30 oder so der Schlüssel ins Schloss ging, es war einfach herrlich. Also egal, dass sie zu spät war, egal wie sie nach Hause gekommen ist, es war einfach ein großes Aufatmen. Und ganz ehrlich, so ein ganz kleines bisschen stelle ich mir die Zeit nach Ostern ähnlich vor. Also natürlich nicht mit Schlafen und so, sondern dieses Aufatmen, wenn jemand kommt, auf den man gewartet hat. Also ich könnte mir total vorstellen, dass es den Jüngern genau so gegangen ist, dass die sich überlegt haben, wann kommt er denn, wann kommt er überhaupt? Und auf einmal ist Jesus da. Und die Jünger haben wahrscheinlich genau wie ich gesagt, ach, wunderbar. Nun haben wir gelesen, Alexander hat das vorgelesen, dass nicht alle Jüngern vor Ort waren, als Jesus erscheint. Will euch das nochmal vorlesen? Ich habe das nochmal geteilt. Johannes 20, die Verse 19 bis 23 lese ich zuerst mal. Es war Abend geworden, an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander, hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das ist ein ganz, 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 ganz dichter Text und ich kann nicht alle Dinge beleuchten, die dort drin sind. Ich muss mich auf ein paar Sachen konzentrieren. Einmal fällt auf, dass Jesus nicht allen gleichzeitig erscheint. Also das beginnt ja eigentlich im Grunde schon am Ostermorgen, dass Jesus sich tatsächlich nur den Frauen zeigt. Und die Frauen dann diese frohe Nachricht weitertragen an die Jünger, die abwartend sind, sagen wir mal. Ist das gerecht? Also da warten Menschen, da hoffen Menschen, dass Jesus wiederkommt, dass er aufersteht. Und es gibt, glaube ich, niemanden, der mehr hofft als der andere. Und dann zeigt sich Jesus einigen. Vielleicht habt ihr ein ähnliches Erlebnis. Ich denke das manchmal. Ich denke manchmal, es gibt Menschen, die glauben so leicht. Für die ist das alles gar kein Problem. Die vertrauen so leicht. Die hoffen so leicht. Und dann gibt es Menschen wie mich, für die vieles einfach ein Kampf ist. Ist es gerecht? Hätte Jesus nicht allen erscheinen können und sagen können, Leute, alle auf einen neuen Stand gebracht, hier bin ich wieder. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, so ist das Leben nicht. Es gibt Menschen, die glauben schnell und andere kämpfen. Es gibt Menschen, die haben eine ganz, ganz schnelle und innige Beziehung zu Jesus. Und es gibt andere, denen fällt das schwerer. In Frankfurt bete ich in so einer Gruppe, da sind Pastoren und Pastorinnen aus allen möglichen unterschiedlichen Gruppen und Denominationen. Und es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Leute auch gerade so aus dem charismatischen Spektrum mir sagen, heute Morgen ist mir Jesus selbst erschienen und er hat mir das und das gesagt. Und ganz ehrlich, das letzte Mal, dass Jesus mir selbst erschienen ist, das ist schon lange her. Und es steht mir ja gar nicht an, das anzuzweifeln. Ich merke nur, Gott hat unterschiedliche Wege zu unterschiedlichen Menschen. Und das müssen wir einfach hinnehmen. Thomas musste das einfach hinnehmen. Und er hätte sich natürlich lange damit aufhalten können, ob Gott gerecht ist oder nicht gerecht ist, warum er sich den einen zeigt und ihm nicht zeigt, ob das bedeutet, dass die anderen auserwählt sind und er abgehängt ist. Keine Ahnung, was uns da so durch den Kopf geht. Ich sage nur, manches müssen wir einfach akzeptieren, weil Gott es so macht. Die anderen erzählen das natürlich. Ne? Ich sage, Mensch Thomas, du hast was verpasst. Das ist ja oft so. Du hast was verpasst. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne Vögel beobachtet und manchmal gibt es seltene Vögel zu sehen und die werden dann im Internet oft gemeldet und dann geht man da hin und versucht, diesen Vogel dann selbst zu sehen. Und das Schlimmste, was passiert ist, wenn da einer steht und sagt, vor 10 Minuten war er noch da, jetzt ist er weg. Ja, super, dankeschön. Da wäre es mir lieber gewesen, ich hätte es nicht gewusst. So ähnlich wird es dem Thomas auch gegangen sein. Ne? Die Jünger werden gesagt haben, gerade war er noch da, aber du hast ihn leider verpasst. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht da gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden der Nägel an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich es nicht glauben. Man muss sich nicht einbilden, dass Thomas so ungläubig gewesen ist, wie er heute oft erscheint. Thomas war einer der Menschen, die sehr prophetisch, sehr klar gesehen haben, was das Wirken Jesus auch für ihn und für seine Freunde bedeuten würde. Es gibt zum Beispiel die Stelle, als Jesus Lazarus auferweckt hat, beziehungsweise kurz davor, als die Jünger ihm raten, von Jerusalem sich fernzuhalten, aber Jesus in die Richtung Jerusalem zieht, weil die Schwestern gesagt haben, du musst kommen, Lazarus ist verstorben. Da sagt Thomas zu den Jüngern, dann lasst uns ihm folgen und mit ihm gemeinsam sterben. Thomas hat viel früher verstanden, als die anderen, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und er hat sich eben nicht ungläubig vom Acker gemacht, sondern er ist dran geblieben und er ist weiter Jesus gefolgt. Und dann kommt diese Szene, wo die Jünger ihm sagen, tatsächlich, der Herr ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Und Thomas antwortet, erst wenn ich seine Wunden sehe, erst wenn ich die Hand, meine Hand in seine Seite legen kann, erst dann kann ich glauben. Manchmal verrutscht was. Und bei Thomas ist was verrutscht. Es ist gar nicht so sehr, finde ich, der Glaube. Es ist vielmehr so eine Selbstwahrnehmung. Wenn ich seine Wunden sehe, glaube ich. Wenn ich meine Hand in seine Wunden legen kann, dann glaube ich. Mit verrutscht meine ich, dass es genau andersrum ist. Jesus sieht unsere Wunden. Jesus legt seine Hand in unsere Wunden. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens ist nicht, Gott hat es mir bewiesen, dass es ihn gibt und jetzt glaube ich ihn auch. Sondern das Geheimnis des Glaubens ist, dass Jesus Christus uns begegnet. Dass er unsere Wunden sieht und dass er seine Hand in unsere Seite legt, auf dass wir geheilt werden und ewiges Leben haben können. Eine Sache will ich noch mit euch teilen. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Warum? Die Jünger hatten immer noch Angst, ne? Also es ist nicht so, dass nur der Thomas ungläubig war. Die Jünger waren genau, kann uns Jesus retten vor den jüdischen Autoritäten? Klar war er letzte Woche da, aber lieber mal die Fenster richtig zugemacht. Wer weiß, wer sonst hier reinkommt. Glaubenshelden waren das auch immer noch nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunden an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Das sagt er zu Thomas, aber im Grunde meint er natürlich alle Jünger, denn alle Jünger haben ja nur geglaubt, weil sie Jesus gesehen haben. Da war ja nicht einer, der sagte, oh, ich glaube, ohne ihn gesehen zu haben. Thomas hat nur das Pech sozusagen, dass er hier persönlich angesprochen wird. Du glaubst, weil du gesehen hast. Ich will trotzdem an den Anfang dieser Begegnung gehen und sagen, wieder kommt Jesus in diesen Raum und er sieht die Menschen, die immer noch die Fenster und die Türen verschlossen haben, die mehr oder weniger glauben. Und er sagt ihnen, Friede sei mit euch. Das ist die unglaubliche Gnade Gottes. Das unglaubliche Geschenk Gottes, dass er uns sagt, ob wir glauben und richtig fest überzeugt sind oder ob wir zweifeln und sagen, ich wünschte mir ja, es wäre so, aber ist es auch wirklich so? Dass dieser Jesus in unser Leben hineintritt und sagt, Friede sei mit dir. Der Shalom, der Friede, die Ruhe, die Vergebung Gottes sei mit dir. Es gibt eine Szene beim Abendmahl, Gründonnerstag, letztes Abendmahl. Dann spricht Jesus zu seinen Jüngern und Thomas fragt ihn, welchen Weg sollen wir gehen? Und das ist eine Frage, die, glaube ich, nur sehr kluge Menschen stellen können. Welchen Weg sollen wir gehen? Es gibt natürlich den einen vorgezeichneten Weg, den wir ganz automatisch gehen, wenn wir nicht nach links und rechts schauen und wenn wir uns einfach schieben lassen. Aber Thomas fragt beim Abendmahl, ist das der Weg, den ich gehen soll, oder soll ich einen ganz anderen Weg gehen? Hier bekommt er seine Antwort. Auf die Frage, die er Wochen vorher gestellt hat, welchen Weg soll ich gehen, Jesus sagt, komm her zu mir. Leg deine Hand in meine Wunde und begreife. Deutschen ist das eine schöne Doppeldeutigkeit. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen auch funktioniert. Wir sagen, wenn ich etwas anfasse, dann verstehe ich es. Und Jesus lässt sich darauf ein. Er sagt, Thomas, komm her und begreife. Ich habe euch ein Bild mitgebracht oder zwei Bilder. Eine Bronze von Ernst Barlach, einem Bildhauer des 20. Jahrhunderts, der die Begegnung zwischen Jesus und Thomas bildlich dargestellt hat. Und er nennt es das Wiedersehen. Und vielleicht kannst du noch eins weiter machen, genau. Dann sieht man das mehr im Detail. Da seht ihr Jesus und Thomas. Und ihr seht, wie sich Thomas ein Stück an Jesus festhält und hochzieht. Was mir an dieser Statue so großen Eindruck macht, ist, dass der Bildhauer zwei Geschichten meiner Ansicht nach verbunden hat. Er hat die Geschichte von Jesus und Thomas genommen und das war die Auftragsarbeit, das sollte er so herstellen. Aber er hat auch ganz viele der Komponenten des verlorenen Sohnes eingearbeitet. Es hätte genauso die Geschichte des verlorenen Sohnes sein können. In fact, glaube ich, es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Jemand, der unterwegs ist, der nicht weiß, welchen Weg er gehen soll, der voller Zweifel ist, und der irgendwie durch die Gnade Gottes plötzlich in diesem Raum ist und Jesus tritt durch die Wand und sagt, komm her zu mir, das ist dein Weg, bleibe bei mir. Ich will gerne abschließen diese Predigt mit zwei oder drei Hinweisen aus der Kirchengeschichte. In Frankfurt in der Hügelstraße sind wir ja eine Gemeinde mit Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten. Und einige dieser Nationalitäten berufen sich auf Thomas. Wir haben Geschwister aus dem Iran. Und sie sagen, Thomas ist der Heilige, den wir im Iran besonders verehren. Der Apostel, den wir im Iran besonders verehren. Denn nach der Überlieferung ist er irgendwann aufgebrochen und er ist nach Osten gewandert. Durch Syrien, durch den Irak, durch den Iran durch. Er ist ein Mehrfaches der Kilometer gewandert, gelaufen, zurückgelegt, die Paulus im Westen gemacht hat. Und genau wie Paulus hat er im Osten überall Gemeinden gegründet. Im Irak, im Iran. Wir haben eine junge Frau aus Indien, die sagt, ich komme aus Südindien. Und dort gibt es die Thomaskirche und wir berufen uns auf unseren Gründer, auf den Apostel Thomas. Ich finde das unglaublich, dass da jemand ist, der sagt, Jesus, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. Ich weiß nicht, ob ich glauben kann. Und den Gott dann ausrüstet und losschickt über die Grenzen des römischen Weltreiches hinaus in feindliches Gebiet, in das Gebiet der Parther, über den Hindukusch bis nach Indien. Und überall dort verkündet Thomas, ja, Jesus lebt. Ich glaube, dass Gott euch genauso ausrüstet. Auch da, wo wir manchmal einfach fragen, warum habe ich das nicht erlebt? Oder warum habe ich das erlebt? Geht ja auch andersrum. Wo wir uns danach sehen, dass so vieles in unserem Glauben auch klarer wird, verlässlicher wird. Thomas ist das Beispiel dafür, dass es auf Gott ankommt und nicht auf uns. Und das können wir feiern mit Ostern. Dass der Glaube des Thomas auferstanden ist und dass unser Glaube jeden Tag und jede Nacht neu aufstehen kann. Amen.